Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 2, Aussprache über die Erklärung der Bundesregierung. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Kohl.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit dieser heutigen Aussprache und Diskussion eröffnen wir in der praktischen Arbeit des Hohen Hauses die Legislaturperiode. Und wir besprechen als ersten Punkt nach alter Tradition und Sitte die Regierungserklärung. Die Regierungserklärung vom Montag, das war die Rechenschaftslegung eines fleißigen Mannes. Punkt für Punkt, Herr Bundeskanzler, Ressort für Ressort. Meine Damen und Herren von der SPD, ich bin ja schon ganz sicher, dass der Bundeskanzler wenigstens heute Ihren Beifall zu würdigen weiß. Ich sage es, ja, aber Herr Kollege Wehner, mir ist auch klar, dass Sie jetzt bereits eingreifen müssen. Auch das gehört zur Rechenschaftslegung eines fleißigen Mannes. Ich sage es noch einmal, Rechenschaftslegung eines fleißigen Mannes, Punkt für Punkt, Ressort für Ressort. Aber Herr Bundeskanzler, eine Bilanz der nationalen Interessen und Ziele, der Möglichkeiten und Grenzen, ein Entwurf für die Zukunft unseres Landes war dies nicht. Wer Mut zur Zukunft fordert, der muss auch Mut zur Ehrlichkeit haben. Der muss von Nüchternheit des Urteils ausgehen, von knappen Mitteln reden. Ja, sollte es auch wagen, das Wort vom Verzicht oder vom Opfer, das notwendig ist, aussprechen zu können. Mut, Herr Bundeskanzler, beruht auf Einsicht, nicht auf Selbstberuhigung. Es würde schon irgendwie alles wieder gut werden. Wo der Reformismus an Auszehrung leidet, da bleibt eben nur die Katalogisierung organisierter Interessen. Das haben wir 110 Minuten hindurch zur Kenntnis nehmen dürfen. Und wir waren nicht überrascht über diesen Bericht. Es war eine Regierungserklärung, die zugleich Beleg ist für die geistige Austrocknung der Koalition von SPD und FDP. Herr Bundeskanzler, wo sind die großen Perspektiven der Zukunft? Wo sind die verpflichtenden Ziele? Wo kann Ihr Programm über den Tag hinaus Gültigkeit beanspruchen? Es ist ein weiter Weg, Herr Kollege Wehner. Es ist ein weiter Weg, Herr Kollege Wehner, von jenem Kampfruf des Jahres 1969, mehr Demokratie wagen, jetzt eigentlich beginne die deutsche Demokratie, bis zu diesen 110 Minuten am vergangenen Montag. Und es war ja für den, der im Saal dabei war, eigentlich weniger interessant, Herr Kollege Wehner, was der Kanzler sagte, sondern wie Ihre Fraktion es aufnahm. Und dass der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland in seiner Regierungserklärung die Ausflucht wählen muss, mitten in diese Erklärung hinein eine persönliche Erklärung abzugeben, das ist eben symptomatisch. Jener beinahe flehentliche Appell an seine Genossen, Die Sozialdemokraten seien doch jetzt 15 Jahre an der Regierungsmacht. Und sie hätten doch noch die Aussicht, weitere 4 Jahre dran zu bleiben. Und das würde doch bedeuten, dass das allein schon ein Wert an sich ist. Meine Damen und Herren, das war's, was man querschreiben kann. Und was Sinn dieses persönlichen Appells war. Das Wichtigste, Herr Kollege Wehner, ist für Sie und den Bundeskanzler gemeinsam an der Macht bleiben. Um jeden Preis an der Macht bleiben. Es war der Appell an eine demoralisierte Truppe der eigenen Fraktion, die natürlich begriffen hat, dass der Satz richtig ist, gerade nach dieser Regierungserklärung. Wer nur verwaltet, vielleicht sogar schlecht verwaltet, der regiert nicht. Herr Bundeskanzler, welche Antwort geben Sie mit Ihrer Erklärung den Jungen in unserem Lande, dem Jugendlichen, der Sie fragt, wofür steht unser Staat, die Bundesrepublik Deutschland? Wozu ist es wert, für diesen Staat persönlichen Einsatz zu wagen? Hinter der technokratischen Vision von immer mehr Gesetzen, mehr Verwaltung und mehr Bürokratie, gibt es da wirklich einen verpflichtenden Sinn, einen Weg in die Zukunft, die große Vision? Jeder von uns weiß, dass die Bundesrepublik Deutschland sich in einer gefährlichen Schieflage befindet, binnenwirtschaftlich, außenwirtschaftlich, außen- und sicherheitspolitisch. Jener eiskalte Wind, Herr Bundeskanzler, der seit einem Jahr von Osten her alle Entspannungshoffnungen des vergangenen Jahrzehnts wie das Herbstlaub in diesen Tagen von den Bäumen fegt, hat zuletzt auch das deutsch-deutsche Verhältnis mit Frost überzogen. Und Herr Wehner, die Frage drängt sich doch gerade heute auf. Wem wollt Sie und Ihre Partei die Verantwortung für die skandalöse Erhöhung der Zwangsumtauschgebühren zugeschrieben hätte, wäre sie einer Regierung Strauß statt einer Regierung Schmidt-Genscher als Morgengabe zuteil geworden? Trotz aller lautstarken Bekundungen der SPD in den letzten Jahren ist der Friede zu Beginn der 80er Jahre auch in Europa nicht sicherer geworden. Sie sagen, Herr Bundeskanzler, wir spüren, dass der Frieden zerbrechlich ist. Sie sagen, wir spüren Ängste und Unsicherheit. Das ist Ihre Bilanz in diesen Tagen. Wir alle wissen, dass die Krisenherde im Mittleren und Nahen Osten auch unsere Interessen unmittelbar und in vielfältiger Weise berühren. Wir wissen, dass die Sowjetunion dabei ist, ein neues Wettrüsten zu provozieren. Und wir erleben bereits, wie die Neigung Moskaus und seiner Verbündeten wächst, wirtschaftliche und politische Schwierigkeiten in ihrem Machtbereich durch die Anheizung deutsch-deutscher Konflikte abzulenken. Wir spüren, wie versucht wird, den innen- und außenpolitischen Kurs zu verschärfen und mit der wahrheitswidrigen Begründung, die Bundesrepublik Deutschland und andere westliche Länder mischen sich in die inneren Verhältnisse der Warschauer Paktstaaten ein, Politik und Propaganda zu machen. Wir teilen deshalb mit Ihnen, Herr Bundeskanzler, die Sorge über die Ausbreitung internationaler Spannungen und Krisen. Wir teilen die Sorge um die Sicherung des Friedens in Europa und in der Welt. Wir würden aber beide, Sie als Regierung und die Sie tragenden Fraktionen und wir als Opposition, vor der Aufgabe der Zukunft versagen, wenn wir nicht fähig wären, gemeinsam darüber nachzudenken, was heute dem Frieden dient und wie wir auch künftig Frieden und Freiheit sichern können. Nun, meine Damen und Herren, welche Schlussfolgerungen erfordert dies? Erstens, wir dürfen den Mächtigen im Kreml und in Ost-Berlin nicht die Chance geben, Wahlhelfer irgendeiner Partei in unserem Lande zu werden. Das wäre gefährlich, unwürdig und wir haben es erlebt, es führt zu unguten Vertragsabschlüssen. Die jüngsten Belastungen im innerdeutschen Verhältnis haben doch auch gerade ihre Ursache darin, dass durch eine sprunghafte Art und Weise der Vorbereitung zwischen Bundesregierung, Bundeskanzler und SED-Chef Honecker im Vorfeld der Bundestagswahl hin und her geredet wurde und am Ende musste abgesagt werden. Zweitens, die deutsche Politik gegenüber Osteuropa und der Sowjetunion muss in Zukunft wieder so angelegt sein, dass sie auf einen Konsens ruht. Konsens, meine Damen und Herren, heißt nicht konfliktfreie Harmonie. Konsens heißt allgemeine Grundüberzeugungen über die bleibende Gestalt der deutschen Nation, über die verbindenden Werte der Nation und über das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit in Geschichte, Gegenwart und Zukunft. Und dazu gehört auch das gemeinsame Bemühen um wenigstens Übereinstimmung darin, was möglich ist, zu tun. Drittens, dazu gehört die Erfahrung, dass in Ost- und Mitteleuropa eine tiefe Unruhe herrscht, dass die unerfüllten Verheißungen der Schlussakte von Helsinki eingefordert werden und dass die Menschenrechte, Herr Kollege Wehner, dort ihre Kraft entfalten, wo sie am stärksten missachtet werden. Zurzeit steht unser Nachbar Polen vor einem schweren Winter. Die neu gegründete Freie Gewerkschaft stellt das Land vor die sicherlich nicht einfache Aufgabe, ein neues politisches Gleichgewicht zu finden und zu stabilisieren. Wir verfolgen diese Entwicklung mit großem inneren Engagement und mit herzlicher Sympathie. Polen hat, wie wir wissen, sehr ernsthafte Versorgungsprobleme, vor allem im Bereich der Ernährung des Landes. Wir sollten als Nachbarn und Europäer ohne Verzug intensiv und fantasievoll und wenn möglich in allen Parteien des Hauses darüber nachdenken, was wir dazu beitragen können, dass unser europäischer Überfluss an Nahrungsmitteln in Wahrnehmung europäischer und christlicher Solidarität denen zugutekommen kann, die sonst neben uns Mangel leiden müssen. Viertens. Die deutsch-deutschen Beziehungen müssen verstärkt als Teil der internationalen Politik begriffen werden. Sie sind mehr als anderes ein Problem des Friedens in Europa und in der Welt. Deshalb muss es im Interesse aller europäischen Staaten und der internationalen Politik liegen, dass keine neuen Spannungen von deutsch-deutschen Beziehungen ausgehen können. Und das heißt für uns, meine Damen und Herren, beide Seiten müssen füreinander kalkulierbar handeln. Fünftens, die deutsche Frage ist für uns aber nicht nur große Politik. Gerade in unseren Tagen sind wir daran erinnert worden, dass dies immer auch getrennte Familien sind, Kinder und Eltern, Brüder und Schwestern, und dass es eine lange gemeinsame Geschichte, auch eine Geschichte des Schmerzes und der Tränen gibt. Unsere Nation mag sie auch geteilt sein durch eine schreckliche Grenze, bleibt auch in der Trennung eine einheitliche Nation. Herr Bundeskanzler, wir, die CDU-CSU, haben Ihren Vorgänger wie auch Sie rechtzeitig vor der Selbsttäuschung gewarnt, die jetzt offenbar wird. Aber die Lage ist zu ernst und die Vertiefung der Trennungslinien für alle Deutschen zu belastend, als dass wir uns jetzt selbstgefällig mit Rechthabereien aufhalten könnten. Aber ebenso wenig, Herr Bundeskanzler, gibt es jetzt einen Anlass, etwa von uns zu verlangen, wir sollten nachträglich jenes Wunschdenken von SPD und FDP übernehmen, das sich gerade in diesen Tagen als eine volle Täuschung erweist. Es ist doch in nichts zerfallen, was so manche Sozialdemokraten sich selbst versprachen: Wandel durch Annäherung. Es besteht vielmehr aller Grund zu einer schmerzhaften Überprüfung der deutschen Position in der Welt und der Folgerungen, die sich daraus für die innere Situation zu geben. Was ist zu tun? Erstens, wir müssen auch in den 80er Jahren mit Moskau, mit Ostberlin, mit Warschau und mit den anderen Staaten des Warschauer Pakts im Gespräch bleiben. Zweitens, gegenüber der Sowjetunion brauchen wir wieder eine klare Geschäftsgrundlage, gegenüber Osteuropa eine behutsame Politik, die nicht als Einmischung denunziert, aber Herr Wehner, auch nicht als kaltes Desinteresse missverstanden werden kann. Unsere Beziehungen müssen, auch wenn Ihnen dies schwerfällt, die Verschiedenartigkeit der politischen und wirtschaftlichen Probleme der sozialistischen Länder Europas Rechnung tragen. Herr Wehner, Wärme und Verständnis für die Völker und Nüchternheit und Sachlichkeit gegenüber den Regierungen, das muss die Leitlinie sein. Das muss die Leitlinie sein, insbesondere gegenüber Ostberlin, fernab jeder Verbrüderung, fernab peinlicher Brüderküsse unter Genossen. Dabei muss es unser Ziel sein, und dabei bleibt es uns aufgegeben, für die Menschen und das friedliche Nebeneinander der Völker das Mögliche zu erreichen. Drittens, der Moskauer Vertrag, der Warschauer Vertrag, der Grundlagenvertrag mit der DDR, der Brief zur deutschen Einheit, die Urteile des Bundesverfassungsgerichts, der UNO-Beitritt und die Schlussakte von Helsinki sind nicht nur geltendes Recht, an das wir uns zu halten haben. Sie sind wesentliche Komponenten der deutschen Außenpolitik, die Völker- und verfassungsrechtlich richtig ausgelegt, aber auch politisch intensiv im Interesse unseres Volkes und des Friedens genutzt werden müssen. Viertens, unsere östlichen Gesprächs- und Verhandlungspartner, und jetzt hören Sie bitte gut zu, Herr Wehner, müssen wir wieder ernster nehmen als in den letzten Jahren. Und das beginnt mit der nüchternen Beurteilung Ihrer politischen Strategie. Sie liegt offen zutage und sie ist durchaus berechenbar. Das setzt sich in der Sprache fort und entscheidend darf eben nicht die Atmosphäre von Gesprächen sein. Was zählt, sind die Ergebnisse solcher Gespräche. Die östlichen Gesprächspartner ernst nehmen heißt aber auch, sie nicht über unsere eigene Politik im Unklaren lassen. Nach dem ständigen und andauernden Auslegungsstreit der Ostverträge und der KSZE-Schlussakte müssen wir zu einer pragmatischen Diplomatie zurückkehren, das heißt vor allem Abmachungen mit Staaten, die sich selbst als ideologische Feinde der Bundesrepublik Deutschland bezeichnen, müssen eindeutig sein, in Leistung und Gegenleistung ausgewogen und in gleicher Weise bindend sein. Das ist eine der Voraussetzungen dieser Politik. Nur eine klare Sprache garantiert eine zuverlässige und für alle Seiten berechenbare Politik. Je klarsichtiger, zielstrebiger und disziplinierter wir alle im Westen unsere eigenen Maßstäbe und Ziele im Rahmen der zweiseitigen Beziehungen mit den Warschauer Paktstaaten, im Rahmen der UNO und der KSZE zur Geltung bringen, umso eher werden die Führer der Sowjetunion Sachzwängen Rechnung tragen und auf den Boden auch der politischen Realitäten zurückkehren. Angesichts der besonderen Empfindlichkeit, insbesondere im Bereich der humanitären Fragen, verstehen wir das Bedürfnis von Verhandlungsführern nach Diskretion. Und wir sind bereit, dies zu akzeptieren, wenn es zu konkreten Ergebnissen führt. Dem aber, meine Damen und Herren, steht gegenüber, dass die Deutschlandpolitik wegen ihrer großen Bedeutung vom öffentlichen Bewusstsein und vom Willen der Bürger getragen sein muss. Und dies erfordert die offene, die öffentliche Diskussion. Deshalb hängt alles davon ab, dass alle Parteien dieses Hohen Hauses die Deutschland- und Ostpolitik in verantwortlicher Weise miteinander und nicht aus innenpolitischen und wahltaktischen Gründen gegeneinander behandeln.